SRF 1.
SRF 1.
Die Liebe geht durch den Magen. Und unsere Schnabelweide heute auch.
Der Küche fängt alles an mit der Zwiebel. Nachher kann kommen, was will. Aber am Anfang ist die Zwiebel, am Anfang ist die Öl, die kocht.
Das sagt Pedro Lenz. Es geht heute rund ums Essen und Trinken. Was ist zum Beispiel der Sahnesenf? Oder wieso schauen die Menschen so gerne Kochshows am Fernsehen? Oder wieso sind die alten Rezepte von unseren Grossmüttern plötzlich so in? Die und andere Fragen beantworten unsere SRF-Mundartexperten Christian Schmutz und SRF-Kulinarik-Experten Rudi Trefzer. Und die beiden sind auch offen für ihre Fragen rund um kulinarische Mundartausdrücke. Zum Beispiel möchten sie vielleicht wissen, woher Stunkis kommt oder Pfotzelschnitte. Sie können uns ihre Fragen schreiben per Mail jetzt ins Studio. studio@srf1.ch studio@srf1.ch. Also ran an den Speck, beziehungsweise als erstes an Schnabelweit Briefkasten mit kulinarischen Mundartausdrücken. Redaktion Christian Schmutz und ich bin Regi Sager. Oh, und da haben wir auch noch etwas Feines. Auch im Ohr fein mit den alten Buben. Birnenwecken, Käse und Brot. Birnenwecken, Käse und Brot. Essen ist einfach etwas Schönes. Und wir sind in dieser ganzen Stunde schnabelweit total kulinarisch unterwegs. Auch mit unserem Briefkasten. Der SRF-Mundart-Redakteur Christian Schmutz hat aus dem Briefkasten sättige Fragen rund um Mundartausdrücke von unseren SRF1-Hörerinnen und Hörern rausgepickt, die so ums Essen und das Trinken drehen. Wissen Sie zum Beispiel, was Gwabet heisst? Oder was Landsknechte sind? Also sättige, die man essen kann? Sie erfahren es schon sehr bald, aber man fängt mit dem Sahnesenf an. Die Heidi Zürien von Schönried hat etwa vor 30 Jahren diese Spezialität kennengelernt. Bei ihr gibt es die Namen im Winter zu verschiedenen Fleischgerichten. Und jetzt, Christian Schmutz, möchte sie etwas über den Sahnesenf erfahren?
Ja, Sahnesenf, das ist so ein süß-saurer Senf aus eingedeckten Kreisen, also Kirschen. Und das isst man in der Regel zum kalten oder warmen Fleisch. Also Schinken, Wild, Pasteten oder auch mal zum ein Stückchen Züpfen. Man kann es vergleichen mit einer Cumberland-Sauce. Die kommt auch mit Senf, Rotwein und allerlei Gewürze eingedickt. Aber Sahnensenf ist mit Kriesen gemacht und nicht mit Trübelini, wie wir sagen, mit Johannisbeeren, wie eben die Cumberland-Sauce.
Und wo gibt es diese Spezialität vor allem?
Ja, da darf man sich nicht so hört auf das Internet verlassen. In deutschen und österreichischen Rezeptbüchern steht Sahnensenf Fribourg. Aber da hat wahrscheinlich jemand bei Sana aus Reflex sofort an Fribourg gedacht und hat dann die anderen lassen kopieren und abschreiben. Bei uns in Fribourg kennen wir Sahnensenf nicht. Da gibt es auch so etwas Ähnliches, Kübisenf oder Moutarde de Benichon, wo man im Herbst aus Büschelbeeren ihrer regionalen Beerensorte macht. Auch hier ist das Eindecken mit dem Zucker wichtig, verschiedene Gewürze, Senf. Aus Wein nimmt man aber weissen und nicht roten.
Also wenn jetzt der Sahnensenf nichts mit dem Freiburger Flusssahne zu tun hat, dann könnte ja der aus dem Sahnenland kommen. Dort liegt ja auch Schönried, wo die Heidi Zürien wohnt. Und man ist tatsächlich gerade kürzlich in einem Restaurant im Sahnenland auf einer Speiskarte aufgefallen, dass etwas mit Sahnensenf zubereitet worden ist.
Ein schöner Treffer, ja, ist genau das. Alle geografischen Angaben beziehen sich auf das Sahnenland. Die Region muss der Spezialität einen Namen gegeben haben. Zu Wimmis gibt es übrigens auch noch Kirschmus mit eingedickten Früchten. Eindicken ist halt wichtig, um zu konservieren. Wenn übrigens das Sahnensenf erfunden hat, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Dort hat offenbar auch die Cumberland-Sauce ihren Namen bekommen. Und das Idiotikon, also das Schweizerdeutsche Wörterbuch, redet von einem Ählensenf von Egel im Waadtland, der im späten 19. Jahrhundert bekannt war. Das ist eben auch so aus Senfmehl und ungärtem Wein gemacht.
In unserem Schnabelweitbriefkasten über Mundartausdrücke gehen wir weiter zur Frage von der SRF1-Hörerin Barbara Anconelli von Luzern. Sie kennt von der Fastenzeit nach der Luzerner Fasnacht die Landsknechte. Ein flaches Weissbrötchen mit einer Kümmelglasur. Jetzt, von wo kommt der Ausdruck Landsknechte, Christian Schmutz?
Ja, Landsknechte sind ja zuerst mal die Kriegssöldner zu Fuss. Die Bezeichnung hat man vom Ende 15. bis Ende 17. Jahrhundert gebraucht. Bis 1713 hat es Luzern am Güdismäntig einen militärischen Umzug gegeben, eben so einen Landsknechtenzug. Die Eidgenossen haben dort gegen vermummte Landsknechte gekämpft, die die Österreicher symbolisiert haben. Und an diesem Landsknechtenzug hat es ein Festgebäck gegeben, eben die Landsknechte.
Jetzt sagen Sie, das Gebäck sei an der Fasnacht verteilt worden, Christian Schmutz. Frau Anconelli hat aber die Landsknechte nach der Fasnacht, in der Fastenzeit, bekommen. Handelt es sich denn da um das gleiche Gebäck?
Ja, davon mischeln sich eben so ein bisschen heidnische, patriotisch, schweizerische und christliche Brüche. Eben das ungesäuerte Brot hat man mit den biblischen Passafieren in Verbindung gebracht und darum ist es dann eher in die Fastenzeit gerutscht. Aber auch der alte Fasnachtsbrauch selber war aber zuerst eine symbolische, heidnische Vertreibung vom Winter gewesen, fast so ein bisschen wie, wie das Verbrennen vom Böck in Zürich. Erst später hat man diesen Brauch mit Lokalgeschichte von den Eidgenossen verbunden und der Umzug hat dann so ein bisschen patriotischer Charakter bekommen.
Jetzt sind die Landsknechte da, wo man essen kann, flache Weissbrötchen mit einer Kümmelglasur. Wie macht man denn die?
Ja, das Idiotikon sieht, dass sie eben aus ungesäuertem Brotteig mit Eiben strichen und herzhaft mit Salz und Kümmel drüber. Die Barbara Anconelli hat ihr als Frage dazu geschrieben, dass sie nur noch ein einziger Bäcker zu Luzern, der so Landsknechte anbietet. Dort tun sie sie auseinanderschneiden und hausgemachte Kakaobutter dazwischen streichen. Also ist sicher etwas Wunderbares.
Kommen wir Hunger über. Zu einer Frage im Schnabelweitbriefkasten von der SRF1-Hörerin Monika Kalbermatten, Jausi von Erd im Unterwallis. Ihre Grossmutter ist im bernischen Tägertschi aufgewachsen und die haben einmal gesagt, die Züpfe ist jetzt aber gut gewabet, also gut aufgegangen. Woher kommt das, Christian Schmutz?
Ja, ich fange jetzt mal mit Haben an. Das bezieht sich auf einen Teig, der gärt, vor allem der, der sich im Bach trägt, vor dem Feuer oder in der Pfanne entwickelt, also eigentlich der Vorteig, der aufgeht. Das Wort Hefe, Hepfe, Hebe oder Hebel gehört zum Verb heben, genauso wie Französisch le vin zu lever. Von heben, gehaben, hat es den Hab, also den Surtig gegeben, und das ist zum Verb haben gekommen. Haben, gehabt und gleichzeitig heble, gehebelt, eben von der Teig, den man lassen aufgehen. Das Idiotikon führt das Sprichwort auf, er ist aufgegangen wie gehebelter Teig.
Wie ein Sofakirchen.
Ja, genau.
Jetzt aber, wie hat sich in dem Gewabet da ein Weh einschleichen
können? Mit Weh habe ich es eben nicht gefunden. Im Idiotikon sind alle verwandten Formen mit einem H geschrieben, eben gehebelt und gehabt. Aber die Bedeutung von dem Gewabet ist ja ganz genau die gleiche wie bei Gehabet. Darum gehe ich davon aus, dass das eine von diesen relativ häufigen Wechseln von H zu W oder umgekehrt könnte sein. Bei Husten, Wusten oder beim Ross, wenn es links sogar von Wischt zu Hüscht, da gibt es das eben auch. Und warum nicht auch das Tägertchen bei Gehabet und Gewabet?
Im Schnabelweitbriefkasten heute rund um Essensfragen geht es in der letzten Frage im weitesten Sinn auch ums Essen, nämlich um ein Haus, wo man drin kann essen kann, ein Restaurant. Der Roger Freiburghaus von Uster im Kanton Zürich hat einem lateinamerikanischen Freund die Schweiz gezeigt und dabei ist ihm dann aufgefallen, dass es in viele Restaurants gibt bei uns mit dem Namen Krone. Wie haben wir ja gar keinen König, was steckt hinter dieser Krone?
Ja, die Krone auf dem Tisch, die Krone hat auf Deutsch die Ursprungsbedeutung Kranz. Und schon bei den alten Griechen und Römern hat man mit Kranz oder mit Tannen, Ästeln, Stroh, Latten oder Ruten von außen markiert, dass hier eine Taverne ist. Der Bernhard Schmid hat in einem Aufsatz von 1931 geschrieben, dass so Zeichen eben den Ursprung von vielen Wirtshausnamen sind. Also wie zum Beispiel Le Sapin im Jura, zum grünen Kranz in Deutschland oder meistens eben auch von unseren Sternen und Kronen.
Der Roger Freiburghaus hat sich aber auch noch etwas überlegt. Und es klingt mir nicht einmal unplausibel, was er für eine Vermutung hat, woher der Restaurantname Krone kommt. Er fragt, ob die Kronennamen vielleicht auch mit Essen wie ein König könnte jetzt tun haben. Oder man setzt dem Essen noch Kronen auf.
Ja, ich glaube, mit echten Königen hat die Krone nichts zu tun. Aber neben dem Kranz von Russen, den ich jetzt schon angesprochen habe, hat man Krone auch bei einer königlichen Hauseinrichtung können sagen. Das hat schon früh Nachahmungen gefunden, bis weit ins Land raus. Also Kronleuchter hat man zum Beispiel auch gesehen, ohne dass jemand, oder dass echt der König den Kronleuchter gesehen hat oder bestellt hat. Und vielleicht bezieht sich eben auch der Name Krone auf eine Hauseinrichtung, die einem König würdig ist. Mit echten Königen hat das nichts zu tun, da ist eher halt das Bild davon, was entscheidend ist.
Also Landsknechte kann man auch essen. Der Sahnesenf kommt nicht aus der Region von der Freiburger Sahne, sondern aus dem Sahneland im Berner Oberland. So Sachen haben wir gehört im Schnabelweit-Briefkasten hier auf SRF 1. Der nächste gibt es heute in einer Woche in der Schnabelweit. Sie haben vielleicht schon mal in Reim gesungen oder geredet, aber haben Sie auch schon mal in Reim gegessen? Der Stahlberger Show.
Köl mit Öl, Tee mit Schlee, Mostbröckli mit Haferflöckli, Hering mit Mehring, Salsitz mit Lakritz, etwas Schweiniges und etwas Auberginiges. Wir essen in Reim, wir essen in Reim, wir essen in Reim, wir essen in Reim, da sind wir konsequent. Es gibt viele feine Sachen, die man bei uns nicht kennt. Etwas, was es nie gibt, ist zum Beispiel Schnitzel mit Pommes frites, häufige Kombinationen sind Elblo, Makronen mit Bohnen, Melonen, Zitronen. Sachen, die bei Kindern sehr beliebt sind, sind Schocki und Gnocchi und Gocki. Und wenn es Aufschnitt gibt mit Bananensplit, ist da bei uns ein Hit, weil wir essen in Reim. Wir essen in Reim. Wir essen in Reim. Ja, wir essen in Reim im Fall und Ausnahmen machen wir in keinem. Wir lassen nicht mit uns verhandeln. Wir sagen Nein zu Enten mit brennenden Mandeln und Nein, wenn jemand Ei Schnee will zum Fleisch. Nein, wir Ja, so sind wir schon immer, wir essen im Rhein. Im Kindergarten und im Altersheim gibt's Reis mit Kies und Speck mit Dreck und Cordon Bleu mit Pneu. Brennt die Creme mit Lehm ist kein Problem. Oder Herdöpfelstock mit Pneu im Schlafrock. Am Rhein zieht besser, muss geschirr und der Tisch, wenn wir Lust haben auf Bier und auf Fisch. Ja, wir essen den Reim und wir trinken den Reim. Nur manchmal hätten wir insgeheim Lust auf Geschwälte mit Käse oder Hörnli und Kacken zu Risotto mit Plätzli und so. Aber sättige Gelüste ersticken wir im Keim, weil sie schaden dein, ja, sie schaden dein. Weil wir essen den Reim, ja, wir essen den Reim. Drum essen wir den Reim. Wir essen den Rhein.
Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein.
Auch eine Möglichkeit. In Rhein essen, wie hier der Stallberger. Wie auch immer, ich glaube, wir essen alle gerne. Essen, trinken, kochen erlebt überhaupt einen grossen Boom. Wieso eigentlich? Das fragen wir uns heute in der Schnabelweit hier auf SRF 1. Beziehungsweise fragen wir unseren SRF-Kulinarik-Experten Rudolf Trefzer. Essen ist für uns, jedenfalls hier in den westlichen Ländern, eigentlich längst nicht mehr nur eine Nahrungsaufnahme oder auch einfach Genuss, sondern Richtung Essen ist Lifestyle. Also man diskutiert heutzutage am Anfang über das Essen und Kochen wie über Architektur oder Design oder Mode. Woher kommt das?
Das ist interessant, dass die Entwicklung stattgefunden hat, dass man eben Essen eine zusätzliche Dimension verleiht. Eben notwendig bekommt es eben eine kulturelle Dimension. Und man kann dort sich auch zelebrieren. Also das Essen wird dann zelebriert. Früher war es ein bisschen etwas gewesen, wo die Reicheren, die Bessergestellten zelebriert haben. Denken Sie an den französischen Königshof mit einer ganzen Haute Cuisine, die im 17. Jahrhundert geboren worden ist und dann eigentlich die ganze Restaurantkultur beeinflusst hat bis heute. Und jetzt ist es etwas, was allgemein verfügbar worden ist. Also es hat sich immer mehr Leute können sich eben auch etwas Spezielles leisten, wo über das tägliche die tägliche Bedürfnisbefriedigung und Ernährung rausgeht.
Über was man gerade jetzt besonders in der letzten Zeit häufig redet, über Rezept von unseren Grossmüttern, die man jetzt wieder vorholt. Wir haben ja hier auf SRF auch so eine Rubrik, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer beten, ihre alten Familienrezepte mit uns zu teilen. Wieso erlebt unser kulinarisches Erbe gerade jetzt so einen Boom?
Das ist auch etwas, was eben genau die Entwicklung mit sich gebracht hat, dass viele von den Sachen, die wir gewöhnt sind von früher oder unsere Eltern noch gewöhnt sind von früher, ein bisschen ausgestorben sind durch die ganze Globalisierung, durch einen Teil von der Industrialisierung, von der Lebensmittelindustrie und so weiter. Wir haben heute die ganze Welt bei uns, aber wir vergessen dann ein bisschen, dass unsere kleine, regionale, lokale Welt dann eben durch das auch ein bisschen vergessen geht oder zum Teil eben auch verschwindet. Und das heisst eben, so merken Leute jetzt, dass etwas verloren geht und dann nehmen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und versuchen jetzt auch wieder so eine Gegentendenz zu lancieren.
Und jetzt wird ja das auch in Internetplattformen, wird das alles festgehalten, das kulinarische Erbe. Es gibt Buchbände, bis jetzt zwei drüber, von Paul Imhof. Ist das wichtig, dass man das Ganze inventarisiert?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, weil es ist ja ein Teil von unserer Identität, der mit uns begleitet, oder? Und jedes von uns, der aufwächst in einer gewissen Zeit, hat bestimmte Erinnerungen an das Essen aus der Kindheit. Und das kommt immer wieder und begleitet uns durchs ganze Leben. Und ich finde eben auch, jedes Land und jede Region hat seine eigenen Traditionen. Und die Traditionen sind ein Teil vom Leben, wo die Geschichte prägt haben von diesen Leuten. Und die Leute haben das im Kopf inne und möchten das vielleicht auch, jetzt wo sie merken, dass zum Teil gewisse Sachen verloren gehen, weil es vielleicht viel kleinere Gewerbebetriebe, Bäckereien, Metzgereien und so nicht mehr gibt, die Spezialitäten gemacht haben, da fährt man jetzt an, dem ein bisschen nachzugehen und versucht, eine Gegentendenz zu lancieren.
Sie haben da gerade etwas angesprochen, Rudolf Trefzer, als Essen von der Kindheit. Jetzt sind wir ja heute alle eigentlich viel mehr als früher mobil, wohnen längst nicht mehr dort, wo wir aufgewachsen sind, und gerade dann geniessen wir erst recht wieder so Speisen, die wir uns daran erinnern, eben von früher, von daheim. Also ist das so, also suchen wir auch unsere Wurzeln, die Verbindung zu unseren Wurzeln durchs Essen?
Ja. Ich glaube, das Essen ist eines der wichtigsten Sachen, um eben die Wurzeln zu verankern, neben der Sprache natürlich, das ist klar. Aber das Essen, das ist etwas, das einem bleibt. Und alle von uns, also ich bin überzeugt, alle, haben ihre Kindheitserinnerung an bestimmte Gerichte, oder, wo man sich können wünschen am Geburtstag oder an der Weihnacht. Und einfach die Traditionen, die einem bleiben, und die Geschmäcker, die bleiben einem auch im Kopf, und die will man immer wieder mal probieren, ob es jetzt da ist, wo man aufgewachsen ist, also wenn man da bleibt, wo man aufgewachsen ist, oder ob man jetzt irgendwie ganz am anderen Ecke von der Welt lebt. Man nimmt das mit und versucht das dann irgendwie wieder so ein bisschen zu geniessen auch und so ein bisschen zu initialisieren, damit man das Gefühl hat, man hat noch ein Stück Heimat mitgenommen.
Manchmal schmeckt man es einmal schon, wenn man nur schon den Namen vom Rezept liest, steigt einem der Duft in die Nase.
Genau.
Was auch noch zum heutigen Kochboom gehört, ist, dass Kochshows am Fernsehen so populär sind. Also ich persönlich kann mir das fast nicht vorstellen, Rudolf Trefzer. Erklären Sie mir, was ist spannend daran, Leute am Fernsehen beim Kochen zuzuschauen und nachher kann man das Zeug ja nicht einmal essen.
Da müssen Sie die Leute fragen, die das tatsächlich schauen. Aber ich glaube, es gibt sehr verschiedene Motivationen, das zu schauen. Einerseits kann es natürlich auch sein, dass die Leute, die selber nicht gerne kochen und ein bisschen das einfach so von weitem anschauen und denken, ich muss es ja nicht machen, aber es ist noch interessant. Und dann ist es zum Teil auch unterhaltsam, weil da wird ein bisschen darüber geredet und ein bisschen Sprüche klopft und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die denken, ja, vielleicht kann ich da noch etwas lernen oder eine Inspiration bekommen. Und dann kann man ja meistens die Rezepte dann auch auf dem Internet abladen und kann dann etwas ausprobieren. Ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass Kochen schick ist, oder? Also wer Sozialkompetenz hat, der muss ein bisschen daraus kommen beim Kochen, der muss ein bisschen mitreden können, der muss ein bisschen können beurteilen, ob beides gut ist oder ein Restaurant gut ist oder der Wein und so weiter. Das gehört quasi zum Lifestyle, wie Sie es vorher erwähnt haben. Und dann kann man halt auch noch ein bisschen sich das Wissen aneignen, indem man halt bei den Kochshows zuschaut. Da gibt es ein oder andere, mal lernen kann.
Irgendwo sehe ich jetzt aber noch einen Widerspruch. Einerseits wird eben Kochen gross geschrieben, man redet ja eben auch noch fast schon von der Kunst vom Kochen. Andererseits ist rund ums Kochen vieles vereinfacht worden. Ein Weiheteig, oder ich würde eigentlich dünnen Teig sagen, ein Weiheteig zum Beispiel, über das reden wir übrigens, die Ausdrücke reden wir später noch, über Wehen und so weiter. So einen Teig muss man nicht mehr selber machen, einen Bouillon muss man nicht mehr selber machen, den Herdöpfelstock muss man nicht mehr selber machen. Wie stehen Sie als Kulinarik-Experte dieser Entwicklung gegenüber?
Das ist eine Tendenz, wo den Leuten, die unter chronischem Zeitmangel leiden, etwas abnimmt, also eine Arbeit abnimmt. Die Leute, muss man einfach mal fragen, was machen sie eigentlich mit dieser Zeit? Hocken sie vor dem Fernsehen und schauen Kochshows, anstatt dass sie selber kochen? Das wäre ja auch möglich, oder? Das finde ich dann nicht unbedingt wahnsinnig. Ich muss sagen, für gewisse von diesen Produkten habe ich Verständnis. Also ich finde jetzt ein Weiheteig, gerade wenn es ein Blätterteig ist, dann macht eigentlich das macht keinen Sinn, einen Blätterteig selber zu machen. Das kann man kaufen, das ist hervorragend. Und ich finde auch ein Bouillon, das ist natürlich ein riesen Aufwand, das kann man in einem Restaurant machen. Und im eigenen Haushalt für 2-3 Personen oder eine Person sogar manchmal, das lohnt sich nicht. Da gibt es gute Produkte, Bio und weiss ich was, die man kann verwenden kann. Und das finde ich okay. Aber ich würde zum Beispiel nie einen Herdöpfelstock aus dem Beutel machen oder ein Rösti aus dem Beutel. Das finde ich, das muss man selber machen. Es gibt vielleicht gewisse Sachen, die einem gewisse Arbeiten abnehmen, die auch sinnvoll sind und auch qualitativ okay sind. Aber dann finde ich, es gibt Sachen, die man dann wirklich von Grund auf machen sollte. Also ein Herdöpfel verarbeiten ist jetzt kein Riesenaufwand, oder?
Nicht unbedingt.
Nein.
Sie, Rudolf Trefzer, und unser Mundart-Experte Christian Schmutz sind auch bei uns im Studio im Dienst für Sie. Unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht sind Ihnen jetzt auch in dieser ganzen kulinarischen Diskussion Begriffe rund ums Essen und Trinken eingefallen, wo Sie sich fragen, woher kommen die? Oder Redewendungen rund ums Essen und Trinken? Vielleicht haben Sie eine Frage zur Entwicklung auch von Speisen und Getränken oder zu unserem kulinarischen Erbe von der Schweiz, zu alten Gericht zum Beispiel, dann schicken Sie uns die Fragen per Mail studio@srf1.ch studio@srf1.ch. Fragen rund um Mundart und Kulinarik. Der Christian Schmutz und der Rudolf Trefzer haben hier beide Computer und jenste dicke Schinken mitgenommen. Also, ich bin sicher, Sie werden nicht um eine Frage, eine Antwort verlegen sein. Die überregionale Spoken Word Gruppe Bern ist überall. Die schauen sich auch in der Küche um. Und am Esstisch und im Lebensmittelladen. Manchmal lustig, manchmal tiefgründig. Sie hat vor 3 Monaten eine CD herausgegeben mit dem Namen «Ihr Küche». hier ein Ess-Potpourri, zusammengeschnitten von Christian Schmutz.
Hier ist noch ein Zettel zu mir kaufen. Brot, Milch, Eier, Herdöpfel, Essig und Öl, Salz und Pfeffer, eine Flasche Wein, einen frischen Hut und ein neues Tüchli, saubere Fenster und einen sauberen Tisch.
Gleichberechtigung. Ich sage nur noch «Bau sie ein Speck» statt «Bau ein Speck». Sie, er, also Pfeffsi statt Pfeffer. Geben Sie mir mal den Pfeffsi bitte statt «Geben Sie mir mal den Pfeffer». Und nehmen Sie zum Kochen Butzi statt Butter. Backpulvsi statt Backpulver. Und zum Backen Putzi Zucksi statt Puderzucker. Und zum Würzen Petersilie statt Petersilie. Und Eisi statt Eier. Ich sage von heute an nur noch Pansimehl statt Paniermehl. Und nehmen Sie nur noch ein Messi statt Messer. Und trinken Sie nur noch aus Gläsi statt Gläser. Und brauchen Sie für das alles den Kochsied statt den Kochherd. Ich sage nur noch Lobsiblatt statt Lorbeerblatt. Und ich sage auch nur noch Mutzi statt Mutter. Hoi Mutzi, wie geht's? Statt Mutter, wie geht's? Und ich sage auch nur noch Hoi Fatzi statt Hoi Vater. Und ich sage auch nur noch geheiligt sei Mutzi Unsi statt Vater Unser, Mutzi Unsi. Und ich sage auch mir selber nur noch Guten Tag Herr Staufsi statt Guten Tag Herr Stauffer.
In der Küche kann man, in der Küche kann man schon, kann man viel. Kannst ein bisschen Zwiebeln schinden, ein bisschen Zwiebeln schneiden, ein bisschen Olivenöl heiss machen, Zwiebeln rein, das heisse Öl, ein bisschen Küchenkräuter dazu und langsam köcheln. In der Küche fängt alles an mit der Zwiebeln. Nachher kann kommen, was will, aber am Anfang ist die Zwiebeln, am Anfang ist das Öl, das kocht, Öl und Zwiebeln und Öl, mit dem kannst du es machen. Der Rest spielt keine Rolle, kommt alles gut. Du kannst Knochen kochen oder Küngeli-Broten mit Kümmi oder sonst Blumenkohl, Kabisköpfe und Kalbsvoressen, Kalbskopf und Kuttel. Du kannst alles machen in der Küche. Aber immer daran denken, am Anfang ist die Zwiebeln. Kochen kannst du lernen.
In China sind die Stäbli. Schon nicht verstehen, warum die Leute mit Stäbli essen, was es durch Gabeln gibt. Wenn man dann mal die Stäbli halten könnte, wär's denn gut und recht, der Blog, also schon. Hätte ich müssen Obi-Kurs machen, wenn man die Stäbli halten muss, bevor ich auf China gekommen bin. Aber jetzt ist es spät. Die Stäbli, die das ganze Restaurant spicken, das Chinesen riesen Augen machen. Wenn's mindestens Herdöpfel gibt oder etwas Ähnliches, wo man stecken, reinstecken könnte. Das würde ja noch gehen, aber es gibt Reis Tag und Nacht und keine Chance, es auf die Stöcke zu laden. Es gibt ja kaum Alternativen zum Reis, der Rest. Weiss ja nicht, was es ist. Musst fast beim Reis bleiben, sonst ist es noch Sötiges, wo dem vielleicht einmal reuen wird, dass es gegessen hast.
Mein Nachbar, der hat Grillstriemen auf dem Unterarm. Probierst du den vom Brot, gell, hat er gesagt. Probieren muss man immer probieren. Probierst die Würst, gell, probierst den die Würst, gell. Probier die Würst, jetzt probier doch mal die Würst, hat er gesagt. Nur die teuerste Würst hat er gekauft. Jetzt kannst du wirklich mal probieren, hat er gesagt. Sagen wir Schweinsfleisch, Gottlet, Würst, säg dort drin, hat er gesagt. Sagen wir Schweinswürst. Ja, ich kann ruhig probieren. Würstfleisch, da hat es auch noch drin, sicher. Fleisch, Gemüse, Rüebli auch noch. Die teuerste Würst, darunter gibt es nichts, hat er gesagt. Ich meine, wenn schon Würst, dann die teuerste.
Was gibt's Fondue? Machen Sie Fondue? Gibt's hier Fondue? Jetzt aber nicht Fondue. Ja, immer der Käse, immer nur Käse, immer so viel Käse, immer nur Käse. Ja, gang Fondue, immer Fondue, schon wieder Fondue, weiter jetzt Fondue. Man sagt nicht Fondue, man sagt Fondue. Sagt man nicht Fondue? Nein, man sagt Fondue. Ja, und er der Knoblauch, immer Knoblauch. Nein, stinkst nach Knoblauch, immer stinkst nach Knoblauch. Hast du nicht gern Fondue? Wir haben gern Fondue. Hättest du nicht gern Fondue? Ich habe gern Fondue. Tut ihr rühren, wer tut rühren? Jemand muss rühren, jemand muss gern rühren. Das ist aber ein feines Fondue, gell? Das ist ein feines Fondue. Das ist ein ganzes feines Fondue. Das ist so ein feines Fondue. Man sagt nicht Fondue, man sagt Fondue. Sagt man nicht Fondue? Nein, man sagt Fondue.
Aha! Spoken Word Gruppe Bern ist überall, haben wir gehört. Der Michael Stauffer, der Pedro Lenz, der Arno Kaminisch und der Beat Sterchi. Sie hören Schnabelweide auf SRF 1. Und auch der Guy Kneta und der Christian Branschen sind von Bern ist überall. Sie haben die Nostalgie-Thematik von Essen und Heimat im Lied Polenta und Oliven verarbeitet.
Als Kind zu Algerien. Sie sind am Tisch gesessen und haben gegessen. Seine Mutter hatte gekocht und hat gerne in seinem Teller ein Haar von seiner Mutter gefunden. Weiger gesagt und das Teller weggestellt. 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 Seine Mutter hat gefragt, was los sei. Er hat gesagt, das Haar von ihr, ob sie das extra macht, immer bei ihm. Die anderen haben keine Haare im Teller. Und sie hat gelacht und gesagt, an diesem Haar versteckt er ihm nicht. Weiger gesagt und das Teller weggestellt. 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 Da sei ich mir Sinn gekommen, Jahre später, im Ausschaffungsgefängnis in der Schweiz. Es war Fastenzeit, wo ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Und dann haben sie in der Nacht eigentlich verboten, Polenta gekocht. Polenta gekocht. Polenta gekocht. Polenta gekocht. In der Blechbüchse zwei Kabel, die sie in Steckdosen vom Fernseher eingesteckt haben. Und haben sie auch noch Oliven gehabt. Einen haben noch Oliven gehabt. Und die Polenta in dieser Büchse sind richtig gut geworden. Polenta Oliven. 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 Richtig gut gesehen, warme Polenta Oliven. Jetzt mit der Nacht, in der Fastenzeit, im Ausschaffungsgefängnis. Richtig gut gesehen. Und er hat den ganzen Tag nichts gegessen gehabt. In dem Moment musste er an seine Mutter denken. Und er seit 8 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und die Situation als Kind in Algerien, wenn er ein Haar von seiner Mutter gefunden hat im Teller und nicht mehr essen konnte. Weiger gesagt und das Teller weggestellt. 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 Die anderen haben ihn angeschaut und nicht verstanden, was er hat. Warme Polenta und Oliven, haben sie gesagt. Aber ich nicht mehr essen. Er hätte nicht mehr essen. Polenta Oliven. 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 Er hat alles dafür gegeben. Das ganze gute Essen. Polenta Oliven. Für ein einziges Haar von seiner Mutter in seinem Teller. Er hätte nicht mehr essen. Er hätte nicht mehr essen. Und die Dauer weggestellt.
Polenta und Oliven, der Guy Kneta. Wenn Sie Fragen haben rund ums kulinarische Erbe von der Schweiz oder um kulinarische Ausdrücke, alte Ausdrücke zum Beispiel, wo Sie nicht mehr wissen, woher die kommen, Sie können weiterhin die uns schicken per Mail studio@srf1.ch. Von wo hat es jetzt auch vorher der Beat Sterchi von der Spoken Word Gruppe Bern ist überall schon wieder gehabt?
Hat sie nicht gern von euch? Ich habe gern von euch. Tut ihr rühren? Wer tut rühren? Jemand muss rühren. Jemand muss gern rühren.
genau, vom Fondue. Ja, wir kennen ja viele Käsespeisen bei uns in der Schweiz und gerade Sättige aus geschmolzenem Käse sind ganz wichtig. Mit Fondue und Raclette können wir ja gerade auch bei den Touristinnen und Touristen immer wieder punkten. Schauen wir doch die beiden Sachen mal ein bisschen genauer an, Fondue und Raclette. Zuerst einmal zum Namen vom Fondue. Christian Schmolz, Mundartexperte, was steckt hinter dem Fondue?
Ja, es ist relativ einfach. Fondue ist entlehnt von Französisch la fondue, das Geschmolzene, zu Französisch fondre, schmelzen. Das kommt von Latinisch fundere, flüssig machen, gießen. Es gibt zum Beispiel auch im Italienischen fonduta, die ist auch vergleichbar. Einfach, ja, der geschmolzene Käse ist halt einfach wichtig.
Aber wie kommt, jetzt kommt gerade ein anderes Fondue in den Sinn, das Fondue chinois, das ist ein Fleischfondue, dann ist das eigentlich falsch, da wird ja nichts geschmolzen.
Ja, eben, das Schmelzen vom Käse muss sicher am Anfang gewesen sein. Dort ist dann eigentlich so das Gesellschaftliche, eben der Tischgrill oder das Röschow mit dem Gaglon in der Mitte auf dem Tisch, der dafür gesorgt hat, dass es so die Übertragung vom Käse auf das Fleischfondue gegeben hat.
Kulinarik-Experte Rudolf Trefzer, wo und wann ist eigentlich das Fondue entstanden?
1533.
Oh, so genau?
Nein, stimmt. Eben. So genau kann man das eben nicht sagen. Das sind natürlich Traditionen, die irgendwann einmal entstehen, die oft auch nicht aufgeschrieben sind, die auch ganz andere Begriffe haben und so weiter. Und dann will ich sagen, es ist dann und dann dort und dort entstanden, das ist ein Unsinn an und für sich. Ganz viel im Kulinarischen eigentlich. Das ist irgendwann entstanden halt durch einfaches Machen, indem man Käse mal ans Feuer gehabt hat oder man gemerkt, dass man Käse kann schmelzen und hat dann mal vielleicht eine Variante gehabt von einem Käsegericht und so weiter. Und das ist sehr wahrscheinlich in allen möglichen Gegenden, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Gegenden, wo Käse produziert worden ist, haben wir das gemacht. Jetzt vielleicht so das Fondue, jetzt, wie es bei uns ist mit dem Wein, das ist eine neuere Entwicklung natürlich dann.
Ist das jetzt die Entwicklung, die dann so ab den 1950er Jahren entstand? Ja. Weil dort ist ja so ein bisschen das
genau,
Ganze
das ist die Fondue-Manie eigentlich dann ausgebrochen, auch ganz gut medial vermarktet worden mit dem berühmten Spruch «Figu Gegel». Fondue ist gut und gibt eine gute Laune. Das haben wir alle noch im Kopf, oder? Genau. Das funktioniert bis heute. Und dann ist in den 50er Jahren ist dann so tatsächlich, vor allem in der Deutschschweiz, so ein Fondue lanciert worden. Und dann haben dann alle Familien, die sich auf sich gehalten haben, haben den Fondue Gaglon gekauft. Meistens so Giftgrün oder die Farbe. Und alle sehen gleich aus. Und die haben wir jetzt noch immer daheim. Und machen ab und zu einmal oder zweimal im Jahr das Fondue. Das gehört jetzt halt quasi zu unserer Identität.
Zu den Winterröben, ganz genau. Jetzt neben dem Käsefondue, ebenso gemütlich, ist natürlich das Raclette. Fondue kommt jetzt eben vom Verb fondre, haben wir gehört vorher, Christian Schmutz. Kommt Raclette auch irgend vom Verb?
La Raclette, das ist auf auch Französisch, ist die Abschabung eigentlich, also von Raclette, wenn man auf ein Verb ist, was zurücknehmen. Wer schon mal ein Raclette gegessen hat, der weiß ganz genau, was gemeint ist. Eben der Käse kommt erwärmt und so schichtenweise abgeschabt. Und das Schaben, das gilt eigentlich für das Walliser Raclette, eben mit dem halben Käse, den man abschabt, oder im Tischöffel, wo man den Käse aus dem Pfännchen
aber Sie haben jetzt auch gerade gesagt, Walliser Raclette. Ich tue Raclette auch vor allem mit dem Wallis verbinden. Rudolf Trefzer, kommt es tatsächlich aus dem Wallis?
Das machen vor allem die Walliser selber auch. Wo behaupten, sie haben es erfunden. Es ist nicht so ganz klar. Klar gibt es im Wallis schon lange die Tradition, Käse eben so zuzubereiten und schmelzen, eben wie man überall Käse kann schmelzen. Aber es gibt eben in der Schweiz auch noch andere Gegenden, wo man schon Käse geschmolzen hat, und zwar früher, als aus der Walliser Urkunde hervorgeht. Und zwar in der Innerschweiz, das sogenannte Bratkäse, sind natürlich andere Käse gewesen als heute, das war im 11. und 12. Jahrhundert gewesen, hat man zum Teil Käse eben auch so geschmolzen und so gegessen am Feuer und so weiter. Also die Tradition, dass man einfach Käse schmelzen kann, das hat jetzt nicht irgendwie etwas Spezifisches, Walliserisches. Die Walliser haben es dann einfach perfektioniert und haben dann die Käse auch so gemacht, dass sie wirklich schön schmelzen und das Ganze halt dann zu einem doch relativ bekannten Gericht können dann lancieren.
Hat einer von euch zwei, Christian Schmutz oder Rudolf Trefzer, überhaupt eine Ahnung, woher der Brauch kommt, wo man etwa die pflegt? Wir nehmen ein Brotstückchen, jetzt kommt jetzt wieder vom Fondue, ich gehe jetzt zurück zum Fondue, ein Brotstückchen ins Fondue reingeht, dann, hast du gehört, dann muss man den Nachbarn küssen oder weiss nicht, dann gibt es noch andere.
Der Weisswein zahlen.
Oder der Weisswein zahlen, runde Zahlen.
Genau.
Weiss jemand von euch, woher da kommt?
Ich weiss es nicht. Es ist einfach so ein Brauch, weil halt ein Unglück passiert und da heisst, jetzt musst du für gerade stehen und hast jetzt dein Brot in die Suppe gehabt, quasi. Jetzt musst du halt etwas dafür tun. Aber das ist mehr, also es ist eigentlich so ein Geselligkeitsspiel, kann man sagen, oder?
Ja, ich bin so ein bisschen den Brauchtümer nachgegangen, also Aberglauben und so. Es gibt wirklich mit Käse gibt es viele Aberglauben-Sachen, so das aus Kraftspeis oder aus Liebeszeichen oder so aus Gegenzauber, gegen Hexen. Das ist aber natürlich weiter zurück, eben vielleicht vor der Zeit, wo Fondue halt sich so gross durchgesetzt hat an allen Orten. Und von dort her kann man sagen, jetzt heute in der Gegenwart gibt es wie neue Mythen, neue Brauchtumselemente.
Das ist auch noch schön, wenn sich das so weiterentwickelt. Kommen wir zur Publikumsfrage. Heidi Gysi von Basel, sie schreibt da gross Vogelheu, wie um alles in der Welt kommt die Speise aus Brot, Milch und Eier zum Namen Vogelheu.
Vogelheu, das ist eigentlich zuerst mal die erste Bedeutung, ist Vogelfutter. Also das heisst, so zum Beispiel Samen von verschiedenen wild wachsenden Früchten oder so. Also man hat verschiedene Vogelfutter-Elemente können Vogelheu sagen. Und das hat sich dann übertragen auf die zweite Bedeutung, eben wie wir gehört haben, in Butter geröstete oder gebackene, auch mit Eiern vermengte kleine Brotschnittchen. So schreibt das Idiotikon, als ich das nachgeguckt habe. Wieso es jetzt das übertragen kam, ist, ich gehe davon aus, dass das so ein bisschen eine freche Witzbildung war, weil Studentenhaber hat man zum Beispiel das Vogelheu oder die Speise auch nennen oder Eierdünkli oder Ankerdünkli. Also eben, man hat irgendwie wie als Gericht gegeben oder einen Namen gebraucht und hat dem offenbar einen relativ witzigen Namen gegeben, wo man sich vorgestellt hat, wie die Vogel gerade das würde essen.
Dann noch picken. Bleiben wir noch gerade bei etwas Bachnem, da bei unserer kulinarischen Schnabelweide auf SRF 1. Und zwar, es gibt ja ein beliebtes Gebäck bei uns in der Schweiz, das sehr vielfältig ist. Oder zum Vogelheu,
darf ich noch schnell?
Absolut, absolut.
Also gut. Nein, Vogelheu ist ja interessant, weil es ist ja eigentlich eine Art Restenverwertung, oder? Es ist Brot und Eier mehrheitlich und es sind oft altes Brot, hartes Brot und da hat man einfach etwas daraus gemacht, dass man es noch essen kann. Man hat einfach nicht das Brot Fuckheit oder im Esel gegessen, sondern man hat es selber noch gegessen und dann hat man etwas daraus gemacht hat. Und dann ist es Spezialität geworden. Das ist das Interessante, dass so Sachen aus Improvisation oder aus Restenverwertung dann quasi ein eigenes Gericht gibt, wo man sogar einen Namen gibt.
Fotzelschnitt,
ja, genau. Wie vorhin auch vom Käse geredet, der geschmolzen Käse, also bei uns daheim hat es auch eine Kässuppe gegeben. Mhm. Das ist an und für sich fast wie ein Fondue halt schon in der Pfanne entwickelt.
Einfach noch ein flüssiger.
Ja, genau. Ja.
Zum Gebäck, ein beliebtes Gebäck bei uns in der Schweiz, das sehr vielfältig ist. Es ist zwar immer rund und flach, aber es ist manchmal salzig, es kann süß sein, es kann mit Früchten beleidigt sein, mit Gemüse, mit Käse auch wieder. Das Gebäck hat auch noch eine vielfältige Benamsung, kann man sagen. Das Gebäck, das kann Wehen heissen, Kuchen, Flatten, Dünnen, Tüllen, Tartern. Wo, Christian Schmutz, Mundart-Redakteur, wo sagt man in der Deutschschweiz wie dem flachen Gebäck?
Ja, eben oder Wehen. Sieht man nach dem Sprachatlas von der Deutschen Schweiz in der Nordwestschweiz, im Kanton Zürich, im Glarnerland und in Teilen von Deutschbünden. Im süddeutschen Raum kennt man das auch. Und wahrscheinlich breitet sich das Wort so ein bisschen seit diesen Sprachatlasbefragungen ein bisschen mehr aus. Also man kennt es heute gar nicht so selten in der Deutschen Schweiz. Die Berner, die Freiburger, die Walliser und ein grosser Teil von der Innerschweizer, die sagen Kuchen. Im Gegensatz zum restlichen deutschen Sprachraum, wo Kuchen süß ist, süß muss sein, kann es eben auch salzig sein. In der nördlichen Ostschweiz eben dünne Tüllen oder Tünnele oder im Appenzellischen und Toggenburg Fladen oder Fladen. Und schliesslich in den Alpen gibt es noch so dünnen Ort eben Turten, zum Beispiel im Bündner Rheintal oder Tatern im Berner Oberland oder im östlichen Oberwallis.
Jetzt haben wir es im ersten Teil dieser Sendung auch von unserem kulinarischen Erbe gehabt, Kulinarik-Experte Rudolf Trefzer. Hat man so eine Wehe, oder ich sage im Aargau, nein, ich sage dünne, Also, meine Mutter ist von Bruck und sie hat dünner gesagt, sage ich heute immer noch so. Wehen kann man, hat man die früher eigentlich anders gemacht, als man sie heute macht?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist ein bisschen, du weißt, ein bisschen wie Pizza. Man kann eigentlich alles drauf gehen. Also man hat einen Teig und dann kann man einfach alles drauf tun. Also Pizza ist zwar nicht süß, aber es gibt jetzt auch von Pizza, die süß sind mit Schoki und was ich will. Gut. Spass beiseite. Aber man kann wirklich einfach einen Teig belegen mit irgendetwas, was man hat. Und früher haben ja die Leute nicht einfach das genommen, was sie auch rum haben und was man müssen verarbeiten musste.
Auch jetzt, wieder Reste verarbeiten?
Ja, zum Teil Reste, oder weil es gerade Saison war und dann haben wir einfach eine Tonne Zwetschgen gehabt, oder ganz viele Zwetschgen haben wir die müssen verarbeiten, unter anderem eben auch in Form von Fruchtweihen und anderem. Die Weihen, die süßen Weihen, das kann man vielleicht noch sagen, die sind vor allem in den Obstgebieten, Obstanbaugebieten in der Schweiz relativ verbreitet gewesen und sind dann auch oft am Freitag, also ist eine Art Fastenspeis, die man am Freitag gegessen hat. Das ist eine Tradition. Aber in den Berggebieten, wo man nicht so oft gebacht hat, weil man backt, hat man vielleicht einmal in der Woche in einem Gemeinschaftsbackofen, dann hat es ein bisschen weniger Backaktivitäten gehabt, dann oft vielleicht nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, dann hat man eher auch salzige Sachen gegessen dort. Also, weil dort ist eigentlich auch die ganze Milchwirtschaft, oder? Mit den Kühen und dann der Milch und am Rahm und dem Käse, den man hatte. Dann hat man das ein bisschen verarbeitet mit Speck. Und die Tradition hat es gehabt und was sich dann herausgebildet hat, ist schwierig zu sagen. Es hat dann irgendwann einmal so eine Kodifizierung gegeben, eben, dass man die süßen Weihen vor allem, die sind bei uns so klar, da kommen die verschiedenen Fruchtstücke drauf und dann gibt es den Guss. Das ist ja dann etwas, was quasi heute jetzt die Schweizer Weihen ausmacht, der Eierrahmguss. Oder?
Ist denn das Weihen vielleicht auch wieder ein arme Leute? Ich
würde das nicht so sagen. Nein, das ist sogar eine sehr beliebte Speise gewesen. Es war eine Speise gewesen von dem, was man einfach hatte. Und Backen war an und für sich nicht etwas, das billig war. Weil Backofen hat man müssen anheizen, oder? Und dann rein tun und so weiter. Also, das war etwas, das vielleicht einfach einmal in der Woche gemacht worden ist.
Nochmal zurück zu diesen unterschiedlichen Begriffen für Wehen, dünnen Fladenkuchen. Was ist die sprachliche Ursprungsbedeutung von all diesen Begriffen, Christian Schmutz?
Die Wehen, das ist eigentlich das Altverb Wehen mit der Bedeutung bewegen, schwenken. Hier eben speziell hin und her bewegen beim Aufgehen vom Teig. Dünnele, das ist, kommt alles zusammen vom Adjektiv dünn. Also der Kuchen ist beim Degen ganz dünn ausgewallet gekommen. Fladen ist uralt. Es gibt ja auch den Biberfladen zum Beispiel. Das ist ein vordeutsches Flaton mit der Bedeutung Fladen, Scheibe und ist Ableitung von der indogermanischen Wortwurzel Plat, ausbreiten. Tart oder Tartere kommt von Französisch La Tarte, die Torte. Es gibt so eine Tourte, und das kommt eben vom Französischen Tourte, also beide kommen vom Französischen her. Und schliesslich eben Kuchen, haben wir auch schon darüber geredet, das ist eben das, was süß und gesalzen kann sein im Westen. Dort, das kommt von Westgermanisch, Kokon, Kuchen. Im Deutschen hat es Kuchen schon seit dem 9. Jahrhundert gegeben, und Englisch Cake ist ja zum Beispiel auch verwandt. Ja, das wäre so ein bisschen den Oberblick, von wo die Sachen kommen.
Von den Weihen. Und ein SRF1-Hörer führt uns jetzt nochmal zurück zum Fondue. Christian Schmutz und Rudolf Trefzer. Er fragt, das ist der Christian Studacher von Strengelbach im Aargau. Er hat gelesen, dass Griechen schon Fondue kennt haben. Sagt euch das etwas?
Nein, also ich kenne es nicht. Nein, also nie gehört.
Nein, eben, also Was man weiss, ist, dass im Norden von Europa ganz früher, dass man da eher so ganz weiche Käse gebraucht hat. Also fast so ein bisschen wie heutige Hüttenkäse oder so etwas. Und dass der Herdkäse wirklich von Südeuropa herkommt, ist. Und den schmelzt man wahrscheinlich auch einfacher. Von dort her ist es schon möglich, dass im Süden solches vorkommen ist.
Also der Hartkäse, muss man sagen, das, was man eigentlich heute braucht, zum Fondue machen, eben Gruyère und Waschere, was ein Halbhartkäse ist, das ist etwas, was in Europa eigentlich im 15., 14., 15. Jahrhundert entstanden ist, mit einer Alpbewirtschaftung und so weiter. Das hat vorher sind eben wirklich viel mehr so Frischkäse und die kann man nicht wahnsinnig gut schmelzen. Also es gibt schon solche, aber da braucht man dann irgendwie relativ viel und sind meistens kleinere Käse gewesen. dass die Griechen vielleicht einmal noch irgendwie Käse auch ans Feuer gehabt hat, haben wir ja gehört. Das ist ja überall möglich und denkbar. Und die Griechen sind ja gescheite Leute und haben auch viel Erfindungsgabe gehabt. Und dass sie mal Käse ans Feuer haben, warum auch nicht, oder? Mhm. Das ist ja mal eine Abwechslung.
Absolut. Wir sind fast am Schluss von unserem kulinarischen Rundgang hier in unserer Schnabelweide, Rudolf Trefzer, der Mann fürs Kulinarische, Christian Schmutz, der Mann für Mundartausdrücke. Haben Sie vielleicht zum Schluss von dieser Schnabelweide noch irgendein Müsterli, das Sie erlebt haben zum Thema Essen und Mundart?
Soll ich anfangen? Also, ich bin ja Basler, wie man gehört, und ich wohne aber seit langem in Zürich. Und dann mal noch am Anfang, als ich auf Zürich gezügelt bin, habe ich dann einmal in einer Bäckerei ein Schwöbli bestellt. Wissen Sie, was das ist?
Ein Weckli,
ja, ist genau, Weckli. Aber das hat eben niemand gewusst. Und das Schwöbli ist in Basel einfach normal, das haben wir dann so. Und das ist dann, habe ich dann so schnell umstellen, weil das hat dann wirklich einfach niemand verstanden.
Christian Schmutz?
Ja, bei uns gibt es eben auch sprachlich Missverständnis manchmal mit diesen komischen Freiburger. Also zum Beispiel sagen wir Heppera vor Erdapfel. Und wir sagen Heppöri vor Erdbeere. Und das Heppöri und Heppera, das tut
einen
relativ stark aus der Ruhe bringen, je nachdem. So, wie ist jetzt das? Gibt das jetzt einen Heppöri-Kuchen oder einen Hepperen-Kuchen oder so?
Ich stosse hier zu Zürich immer wieder mit meinen Dünnen auf Unverständnis. Die habe ich mir ziemlich abgewöhnt. Wer hat Hunger bekommen in unserer kulinarischen Sendung? Vielleicht sind Sie noch mal hinter den Kühlschrank, gehen Käse holen. Das war unsere Schnabelweide rund ums Essen und Trinken. Redaktion Christian Schmutz und der Mann fürs Kulinarische, also Rudolf Trefzer. Herzlichen Dank für euren Besuch im Studio. Ich bin Regie Sager. Heute in einer Woche dann das Schnabelweide-Magazin mit Neuheiten aus der Mundart. Und um noch mal in der kulinarischen Sprache zu reden, es gibt ein richtiges Zürich-Schnetzlitz. Zwar ohne Kalbfleisch und Champignon, aber dafür mit Zürcher Literatur, Zürcher Sprache und Zürcher Musik. Und zum Schluss gibt es noch ein Servila mit dem Bluesmax.
Die zarte Haut, so nahtlos braun, kein Fältchen dran, ich stand, ich stund. Ich spüre mich und singe ganz allein für dich. Servila, Servila, jetzt schau da, wie schön der Servila. Servila, er liegt so zufrieden da und mach mich an, der schöne Servila. Servila, man kann garniert haben oder auch mit Brot und Senf dran. Und wenn's für Mutter wegen der Kalorien geht, ist das Wurst, Wurst, Salat macht schlank. Gott sei Dank gibt's dich, du gute Servila. Fühlt sich zärtlich an, das feine Hütli da, kein einziges Fältli da. Nahtlos braun, ich stand, ich stumm, ich will dich, ja ich will dich heiß vom Grill. Gisela, seh doch ein Schächli an, er ist für alle da, der heimelige Servila. Und wenn ein Baby und der Robi nicht bei, man kann ihn auch püriert haben. Gisela, sie bringen dem Mobi noch ein Röhrli für den Servila. So möchte ich es auch mal haben. Begehrt von
Liebten, der Servila, der Bluesmax ist das. Nacht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.